Gewürzmischer das erklärt hat, der mit 5 Gewürzdingen herumgeht und weiß, also ich habe mir so viel vorgenommen, ich weiß es. Und dann ratsch, gehen die ganzen Kakaronis oder wie das heißt, Pepperonis oder so, Pflicht auf den Boden und so weiter. Ne? Das ist sehr, sehr oft ist es da. Das können selbsterfüllende Prophezeiungen sein, das können aber auch Gleichläufe sein, Synchronizitäten. Was mir sehr oft aufgefallen ist in meinem Leben, sehr, sehr aufgefallen, ich träume etwas und zur gleichen Zeit, wie ich es träume, ereignet es sich. Habe ich sehr oft gesehen. Ich habe zum Beispiel einmal in Berlin war ich und um 2 Uhr morgens bin ich aus dem Bett gefallen. Und dann habe ich gedacht, wieso, was hat das jetzt zu bedeuten? Warum falle ich um 2 Uhr nachts auf den Boden? Da muss was Tragisches eingefallen sein. Und in dem Augenblick dachte ich, was könnte es denn sein? Und da wusste ich, eine bestimmte Person ist gestorben. Und am Morgen kam dann der Anruf, die und die Person ist gestorben. Ich wusste das. Und das war für mich so schockiert. Ich bin aufgewacht. Hare Krishna, wir möchten dort weitermachen, wo wir vorhin aufgehört haben. Unser Seminar, sagen wir mal, ist jetzt auf einer allmählichen Reise dort angekommen, wo wir uns Fragen stellen, was wir tun können, um in Verbindung mit Krishna in unserem Herzen zu treten. Wir hatten eine Übung gesagt. Was war die erste Übung? Wer kann sich noch daran erinnern?
Krishna in allem zu sehen.
Krishna in allem und hinter allem zu sehen. Was war die zweite Übung?
Wir müssen verstehen, dass wir spirituelle Seele
sind. Selber darüber zu meditieren, dass wir spirituelle Seele sind. Nicht? Aham Brahmasmi. Ich bin spirituelle Seele. Diese beiden Meditationen möchte ich euch empfehlen für jeden Tag. Am Anfang des Tages und auch in der Mitte des Tages. Wie auch immer ihr das tut, ist wohl eine persönliche Sache. Zum Beispiel, ich selber sage mir immer im Leben, dies ist nicht gut und dies ist nicht schlecht, dies ist eine Lektion, die mir Krishna gibt. So, das ist für mich die erste Meditation. Und die zweite Meditation ist, geh einen Schritt nach hinten und beobachte. Du bist ewige Seele. So mache ich das für mein Leben, diese Aham Brahmasmi Meditation. Aber das ist ganz verschieden, je nachdem, wie man innerlich gestrickt ist sozusagen. Die dritte Übung habe ich benannt, das Ohr schärfen. Lerne auf die Überseele zu hören. Als ersten Punkt bei diesem Ohrschöpfungs-, also Ohrschärfübung, möchte ich euch inspirieren, eine kleine Stimme, die eines der vielen Stimmen der Überseele ist, zu lernen, in eurem Leben zu hören. Es ist die Stimme des Gewissens. Sehr oft tun wir ja etwas und wir hören plötzlich diese Stimme in uns. War das jetzt genau richtig? Meinst du das wirklich, was du jetzt getan hast? Hier hast du etwas falsch ausgedrückt. Geh doch zu der Person hin und sag es, wie du es richtig gemeint hast. Klär es. Oder du merkst, du hast vielleicht einen Waldspaziergang gemacht und hast achtlos das Taschentuch, in dem du dich geschneuzt hast, auf den Weg geworfen und du gehst weiter und plötzlich merkst du, war das jetzt richtig? In der Garuda Purana heißt es doch, dass jemand, der die Natur verschändelt, in der Erscheinungsweise der Tamagun ist und vielleicht damit rechnen kann, dass bestimmte Tamawesen ihn belästigen werden. Und Und du, ach, ich bin jetzt schon 10 Meter weiter, das macht ja auch keinen. Und da liegt doch auch eine Bierkanne, nicht? Und gehst weiter. Lern es einfach mal, diese Stimme des Gewissens, die sich ja regelmäßig regt, zuzuhören und eben nicht weiterzugehen. Ich ertappe es manchmal so, ich gehe und sehe dann, wenn man von der großen Runde oder der abenteuerlichen kleinen Runde, das sind 2 Spaziergänge, die es hier gibt. Die abenteuerliche kleine Runde ist sehr anstrengend, die große Runde ist sehr weit und deswegen auch anstrengend. Aber beide Runden führen die letzten 200 Meter an der Straße vorbei. Und ich sehe inzwischen schon so, manchmal, dass ich eine Bierkanne da liege, sehe, die sieht so hässlich aus. Dann wird ein Reh, das da rankommt, sich schneiden und so weiter. Und ich höre manchmal diese Stimme, räum es weg. Und ich sage, ich kann doch jetzt nicht die Bierkannen von den Biertrinkern wegräumen. Aber das ist so ein Gewissen, was in einem drin ist, wo man sagt, du hast so oft die Natur verschändet, jetzt mach es mal gut und pack es wieder. Ihr möcht sagen, das ist jetzt ein bisschen sehr sentimental. Könntest du uns bitte hier eine gewisse Referenz geben, sodass wir auch inspiriert genug sind, das zu tun? Denn du verlangst Erstaunliches von uns. Ich möchte hier sagen, ein Zitat von Srila Prabhupada euch anführen, was es vielleicht ein bisschen plausibel macht. Der Herr, der anwesend ist im Herzen eines jeden, gibt dem Lebewesen das Gewissen, the conscience, wodurch sie die Vedas und den spirituellen Meister annehmen. Auf diese Weise kann das Lebewesen seine wesensgemäße Position und seine Beziehung mit dem Herrn verstehen. Das ist so ein Gewissen, so eine mahnende Stimme, die innen drin ist. Ich habe mal über ein Wörterbuch gelesen, diesen Webster, den Prabhupada oft so benutzt hat, um Worte zu klarifizieren, um den Unterschied zwischen dem Geist und dem Gewissen festzustellen. Dann könnte ich sagen, ja, das kommt aus dem Geist und wie wir wissen, der Geist kann einem so viele Dinge sagen. Das ist jetzt nicht unbedingt was von der Überseele kommt. Ich glaube, es ist gut, einen Unterschied in der Definition zwischen Geist und Gewissen zu verstehen, sodass man auch weiß, was ist die Stimme des Gewissens und was ist die Stimme des Geistes. Der Geist ist das Element oder der Vorgang im Menschen, der vernünftige Schlüsse zieht. Der Geist ist zuständig fürs Denken, für das Fühlen und für das Wollen und so weiter. Gewissen auf der anderen Seite wird definiert als inneres Gefühl von dem, was richtig oder falsch ist in einem gewissen Verhalten oder was die eigenen Motive betrifft. Dieses Gewissen ist also etwas, was uns ein Verhaltensmuster sagt. Es ist, so, man sagt im Deutschen zum Beispiel, dem Diktat des Gewissens zu folgen. Das ist ein alter Ausdruck. Der Unterschied ist klar. Der Geist, das sind Dinge, die ich selber tue, während das Gewissen von einer anderen Quelle kommt. Es diktiert mir etwas. Es beeinflusst mich. Es ist etwas, was von außen kommt. Nicht? Eines der Stimmen der Überseele ist das Gewissen. Und wenn wir das innere Ohr schärfen, sollten wir versuchen, dieses Gewissen nicht immer zu überwalzen. Nicht? Könnt ihr vielleicht mal kurz nachdenken und mir vielleicht ein Beispiel geben, was ihr sagen würdet, wo das Gewissen sich regt? In eurem Leben oder im Leben eines anderen und so weiter.
Entschuldigungen aussprechen.
Ja. Wenn wir Entschuldigungen aussprechen in Bezug auf die Vergangenheit, also wenn wir etwas falsch gemacht haben und wir spüren plötzlich, du müsstest dich entschuldigen. Ich glaube, das kennen das noch andere, diese Sache? Ist sehr interessant, was Chaitanya Bhakti dort sagt. Das ist etwas, was besonders bei einem Menschen auch auftritt, der versteht, dass er in seinem Leben dass seine natürliche Lebensspanne abläuft, Solch ein Mensch, da ist das Gewissen plötzlich ganz, ganz stark. Das ist eine Barmherzigkeit Gottes, die dann diesem Menschen gegeben wird. Denn wenn man wenn man etwas falsch gemacht hat und man hat sich nicht dafür entschuldigt, dann tut dieses Versagen, sich nicht entschuldigen zu haben, einem weiter in das Leben schwierig machen. Das heißt, wenn du einen Fehler machst, ist es, als wenn dich eine Schlange beißt. Und wenn du da jetzt nicht was gegen machst, sondern das mit dir schleppst, ist es so, als wenn du die Schlange bist, mit dir schleppst. Ach, und dann geht das in den Blutkreislauf und lähmt dich. Besser ist, diese Stimme des Gewissens zu hören. Das ist sehr, sehr schön. Ich erkenne das auch sehr, was du da gesagt hast. Und es ist sehr oft, solltest dich eigentlich entschuldigen. Und sehr oft fahren wir rüber, wir tun unsere Walze nochmal auf einen Gang schneller betätigen und so weiter. Ja, also da können wir mal anfangen. Wollt ihr noch ein anderes Beispiel für Gewissen geben? Ich glaube, es ist ein...
Ich hätte eine Frage dazu.
Ja?
Wie kann man jetzt dieses Gewissen unterscheiden von chronischen Schuldgefühlen oder Angstgefühlen, die man Personen gegenüber hat oder so, die ja eigentlich eher was Negatives sind, was Belastendes.
Ja, ja.
Okay, schlechtes Gewissen ist auch was Belastendes.
Ja.
Gibt es da einen Unterschied?
Ja, es kann sein, dass man, wenn man einen falschen Realitätsbezug hat, dann ist man sehr oft, dann nimmt man auch sehr oft wahr, ist man so voller Schuld und denkt, alles, was man macht, ist also ein Vergehen gegen jemand anderes. Ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen, vielleicht hilft dir die. Es gab einmal ein Floh, der wohnte auf einem Wasserbüffel mit seiner Familie. Es war ein glückliches Wohnen. Der Floh hörte dann eines Tages davon, dass eine Flohfamilie ins Ohr des Elefanten umgezogen war. Und er dachte sich, super. Er zog also um mit seiner ganzen Familie ins Ohr des Elefanten und schrieb zum Elefanten ein Benachrichtigungsschreiben. Lieber Elefant, wir sind hier reingezogen in Ihr Ohr, aber wir möchten nicht einfach so Hausbesetzer sein. Wir möchten Sie informieren und wenn Sie nach 14 Tagen uns nicht einen Verweis gegeben haben, werden wir hier weiter drin wohnen. Der Elefant konnte das Flohschreiben nicht lesen. Es war zu klein. Meldete sich nach 14 Tagen überhaupt nicht. Weder mit einem Verweis noch mit einer Erlaubnis. Der Floh dachte, ja, das ist wahrscheinlich ein stillschweigendes Übereinkunft und blieb dann da. Nach 3,5 Monaten kam die Frau des Flohs und sagte, es passt mir hier nicht. Es ist ganz unangenehm hier im Flohohr, im Elefantenohr. Und außerdem, meine Freundin sagt, dass es in der Falte des Nilpferdes sehr gut sich leben lässt. Sie war hier. Oh, sagte der Floh, wenn wir jetzt nach 3,5 Monaten ausziehen, was wird denn der Elefant denken? Das wird ein Riesenvergehen sein gegen den Elefanten. Der wird denken, ich bin nicht würdig genug und so weiter und so fort. Wir können jetzt nicht, wir müssen jetzt schon noch ein halbes Jahr mindestens hier sein. Aber die Frau gab nicht locker und nach drei Wochen schrieb dann der Floh notgedrungen. Also ihr Ohr ist fantastisch. Es ist weich, es ist warm, der Schmalz ist gut. Aber aus bestimmten wohnungstechnischen Gründen hat meine Frau angeregt, den Wohnplatz nochmal zu verändern. Also nach 3 Tagen keine andere Information von Ihnen haben, werden wir es als stillschweigende Übereinkunft sehen, umziehen zu können. zogen dann um. Ich konnte diese Geschichte nicht so gut erzählen. Man kann sie wirklich sehr liebenswert und schön erzählen. Aber trotzdem bleibt die Lektion dann da. Die Wirklichkeit des Elefanten ist eine andere. Und die Schuldgefühle des Flohs waren hier übertrieben. Nicht? Es war ein unreales Sehen und ein und so weiter. Viele von uns haben manchmal, oder nicht viele, manchmal haben wir Schuldgefühle, die einfach, wir sollten dann überprüfen, ob die angebracht sind oder nicht. Wir können uns, wenn sie so ein bisschen aus dem, diesen Grundmustern kommen, oder den Grundüberzeugungen, die wir ja im ersten Teil des Seminars durchgenommen haben, nicht, dann sollten wir sie durch vorteilhafte Verständnisse ersetzen. Nicht deswegen, ich würde dich bitten oder euch alle bitten, dass ihr so am ersten Teil des Seminars, was wir so dort erfahren haben oder vielleicht neu dazugelernt haben, im Leben umzubringen. Sind diese Auffassung, woher kommt denn das jetzt, dass ich so fühle? Ist vielleicht wieder Floh im Ohr, ein falscher Realitätsbezug, um es mal ganz höflich auszudrücken. So, ja, das ist also eine Übung, das innere Ohr zu schärfen. Eine zweite Übung hierzu, habe ich mir aufgeschrieben, ist eine sehr, sehr alte Technik, die Heiligen Schriften zu studieren, täglich. Wenn ihr die Heiligen Schriften täglich studiert, kriegt ihr irgendwann mal eine so schöne Sicht, die es euch erlaubt, bestimmte Dinge, die euch vorher entgangen sind, zu sehen. In den Schriften gibt es die Umwendung oder die gibt es eine Information, dass wir es lernen sollten, die durch die Augen der Heiligen Schriften zu sehen. Kann ich euch helfen in dieser Beziehung? Ja?
Ich mache so zu dem Thema vorher, also inwiefern das Gewissen scheint ja dann auch in gewissem Maße abhängig sein von Erziehung. Also zum Beispiel, wenn ich früher Fleisch gegessen, jetzt würde uns das Gewissen werden, würden wir ihn machen. Also,
ja. Ja.
Inwiefern ist es jetzt da so ein inhärenter Teil, der halt wirklich so
von Gott kommt, ja.
Oder ja. Inwiefern reflektiert das so die Werte, die man anderen schon ausgibt?
Wie können wir uns sicher sein? Es kommt noch. Liebenswerte Devotees, ihr seid so tolle Nachdenker und so weiter. Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich möchte auch hier was Kurzes sagen, aber ich lerne jetzt. Für mein nächstes Seminar werde ich das wahrscheinlich ganz am Anfang stellen, wenn ich Devotees als Zuhörer habe. Wie können wir uns sicher sein? Was Gaurabhavini eben gesagt hat, ist ganz wichtig. Ein Gewissen braucht nicht immer von Krishna zu kommen, sondern kann von der Erziehung auch kommen. Nicht gerade, ich glaube, die aufgeschlossenen Menschen, die sich ein bisschen von ihrem Vergangenheitsbelast freimachen wollen, sind sich darüber bewusst, wie in ihrer Psychologie von der Kindheit her ganz bestimmte Dinge reingesetzt worden sind, die einen dann als Gewissensbisse plagen, nicht, wenn man was tut. Ich weiß zum Beispiel, bei mir war eine große Sache. Ich dachte, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben und wenn ich jetzt irgendwas anderes tue, um mich spirituell zu entwickeln als Christentum, dann bin ich also wahnsinnig untreu Jesus gegenüber. Und ich merkte noch nach 5 Jahren kam das wieder auf bei mir, dass ich dachte, Mensch, der hat so ein Opfer gemacht für dich. So wurde das bei uns im Konfirmandenunterricht so dargebracht. Du kannst das doch jetzt einfach nicht ignorieren, indem du woanders hingehst und woanders schaust. Das können sich vielleicht die Votis, die nicht zur Konfirmandenstunde gegangen sind, nicht vorstellen. Das war aber ganz, ganz schwer. Und ich merkte dann, ich musste mich damit auseinandersetzen, mit diesem Gewissen und sehen, ob es eine von diesen falschen Grundüberzeugungen waren, die ganz tief in mir drin war oder eine Wahrheit war. Nicht? Das ist Das ist ein wichtiger Prozess. In meinem Seminar, oder in dem Seminar, ich sehe hier eine Notwendigkeit, noch ein bisschen zu erklären. Wir haben den ersten Teil gemacht, um uns daran zu erinnern, nicht um ihn zu vergessen. Erinnert euch bitte daran, wir haben einen ganzen Tag fast uns mit einschränkenden Überzeugungen oder Grundeinstellungen befasst. Wir haben versucht, sie ein bisschen aufzudecken und so weiter. Das ist ganz wichtig, dass man das im Leben praktiziert. Das kommt überall vor, dieses Thema. Jetzt zum Beispiel ist es schon zweimal wieder aufgetaucht, nicht? Das ist alles diese Frage. Was ist hier einfach reingesetzt worden und was glauben wir einfach und übernehmen es einfach, ohne darüber uns Gedanken zu machen und was beeinflusst uns dann weiterhin? Ich werde aber was Neues dann dazu sagen. Was ich jetzt ja sage, ist Geduld, Geduld, Geduld. Erinnert euch an das Erstgesagte. Stellt selber fest, ist das eine Wahrheit oder ist es eine Illusion, die ihr da drin habt, das Programm. Aber ich werde noch weiter gehen und das dann noch eine Spur weiter erklären. Aber ich muss erstmal, um das logisch zu machen, muss ich noch einen anderen Weg gehen, denke ich jedenfalls. Zumindest kann ich auch gar nicht anders. Ich habe nämlich die Notizen schon gemacht. Also, warte mal, damit ihr... Ja. Wann kommt denn das? Es kommt morgen. Ja, hier, achtens. Wenn wir eine Antwort bekommen haben, überprüfe, heißt das denn. Und dann geht's los. Überprüfe anhand von so, überprüfe anhand von so, überprüfe anhand von so. Also da kommt sehr Praktisches dann. Aber das stimmt. Das stimmt. Also wenn man sich, der Beitrag ist sehr gut und deswegen bin ich sehr froh, dass du das Seminar nochmal zurückgeholt hast, sozusagen auf diesen Punkt. Wir müssen unterscheiden zwischen, was wirklich diese feine Stimme ist, der wir zuhören sollten. Und wir müssen einfach versuchen, Sensibilität zu entwickeln. Und die Hilfe, die wir dazu haben, ist der zweite Punkt, zu dem ich jetzt gerne weitergehen möchte. Wir können unsere Intelligenz harmonisieren mit der Unterweisung der Heiligen Schriften. In dem Fall, wo ich dieses Schuldgefühl hatte, bin ich eigentlich ein untreuer Mensch, ein eher unreligiöser Mensch, weil ich jetzt im Krishna-Bewusstsein bin und nicht mehr so sehr die Bibel studiere und so weiter, weise ich das Geschenk Jesus zurück, was er der Menschheit gegeben hat, hat mir sehr geholfen, in den Schriften zu lesen. Und ich las zum Beispiel, dass Krishna seine Propheten über die ganze Welt schickt, Mohammed, Jesus und so weiter. Las ich in einer Erläuterung zu dem Vers Kirata Hunandra Pulinda Pulkasha, dass also alle Volksstämme, auch die sinnvollen Hunindras und Pulindas, zu Gottgeweihten werden können, wenn sie in Kontakt kommen mit den großen Geweihten des Herrn, die Vishnu im Herzen tragen. So werden die also zu Devotees. Und dann hat Prabhupada in der Erläuterung geschrieben, dass Jesus Christus zum Beispiel eine solche Seele ist, die vielen Leuten Gottesbewusstsein gegeben hat, dass Mohammed eine solche Seele ist und auch andere. Und ich dachte, ja, das ist ein Arrangement des Herrn, dass er so viele große Seelen getroffen, geschickt hat. Und ich habe jetzt Prabhupada getroffen und sehe, wie mein Leben sich tatsächlich verändert, was im Christentum in dieser Weise bei mir nicht der Fall war. Ich merke, mein spirituelles Leben ist auf einer höheren Ebene als vorher jetzt. Und ich habe dann eine Unterhaltung hat mir sehr viel Mut gegeben. Es war eine ganz einfache Sache. Prabhupada sprach mit einem Priester und der Priester stellte so ein bisschen Fragen. wie wir leben würden, und war dann sehr beeindruckt von der ziemlich konsequenten Art der Spiritualität. Und der Priester sagte dann, ja, mir scheint es so, dass diejenigen, die vorher Mönche geworden sind in einem christlichen Kloster, jetzt in die Hare Krishna Bewegung gehen. Und dann, ich las das denn so vom Priester. Ja, also dann bin ich ja anscheinend doch nicht so verkehrt. Las ich noch so andere Dinge und hatte so eine andere Perspektive plötzlich dazu. Das ist ein Mittel, um dir sicher zu sein, und das ist jetzt dieser Punkt, den ich jetzt habe. Letztendlich ist es für einen Menschen, der die göttliche Stimme hören will und sich dann auch sicher sein soll, dass es die göttliche Stimme ist, ganz wichtig, diese heiligen Werke zu lesen und zu verstehen. Ein Beispiel, was gegeben wird von Jiva Goswami, ist sehr, sehr schön. In Indien gibt es Schlangenfelken, die eine Melodie spielen auf so einem Kürbis. Und dann kommen die Schlangen aus dem Gebüsch heraus, sehen diese, hören diese Musik und werden angezogen von dieser Musik und fangen dann irgendwie mit der Flöte an zu tanzen. Sie harmonieren total mit der Klangschwingung und geben so ihr Schlangenwesen auf. Sie sind nicht mehr gefährlich. Ich muss dazu sagen, die meisten Schlangen, die ihr bei indischen Schlangenfängern sehen, sind, die haben keine Giftzähne mehr. Also das ist, die mogeln so ein bisschen, nicht? Aber die alte Kunst ist, der Schlangenspieler spielt so, dass die plötzlich total harmonisieren mit dem Klang und dann zahm werden. So soll auch unser Geist werden, sagt Jiva Goswami. Wir sollten die Schriften hören und diese Denkweise uns zu eigen machen, dass unser Geist plötzlich anfängt zu harmonisieren mit diesen Unterweisungen. Denn diese Unterweisungen sind keine anderen Unterweisungen als die Unterweisung Gottes, die du ja auch hören willst. Und wenn du dann so einen Geist hast, wirst du merken, wo es einfach nur ein Gewissen ist, was dir aus der Schuld, aus dem Schulddenken kommt, oder wo es etwas ist, wo Krishna tatsächlich sagt. Als ich mich zum Beispiel umgedreht habe und die Bierflasche aufgenommen habe, ich muss sagen, was ich getan habe, ich habe sie genommen und habe ich gemerkt, wenn ich jetzt mit der Bierflasche in Rotterdam ankomme, im Augenblick ist also ich, sind die Goloka Dhamis gar nicht so begeistert von den Sannyasis und von irgendjemandem, der schon länger dabei ist. Also lieber, sonst heißt es auch noch, ich trinke Bier. Also tue ich das unter so einen Stein, nicht? Und damit sich niemand schneidet da dran, nicht? Und ich wusste in dem Augenblick, das tue ich, weil ich in der Ruda Purana gehört habe, nicht? Du solltest die Natur nicht verscherzen. Das ist ein gutes Glas, wie ich sehe. Ja. So. Das Ohr zu schärfen, nicht, indem wir diese Sache. Ich möchte jetzt einmal eine kleine Übung mit euch machen, die man persönlich machen muss für sich. Ihr habt ja eure Mappe. Schlagt bitte mal auf. Ich hoffe, ich habe sie, meine Mappe gerade nicht. Die heißt Übung, um das Ohr zu schärfen. Wo ist das? Kann das jemand? Seite 7, höre ich. Ja, hier ist es. Die Übung, die wir jetzt machen werden, ist eine Übung, wo einiges möglich ist. Diese Übung kann dich in Kontakt bringen mit der Überseele, mit der eigenen Intuition oder mit unseren eigenen Gedanken. Ich möchte mal, das sind jetzt Schärfungsübungen. Ich sehe, wir brauchen noch eine Seite, ja, für unsere Devotees, die dazugekommen sind. Haben wir noch? Wie viele haben keine Übungsblätter? Zwei schon mal nicht, sonst alle. Du auch nicht? Drei? Du schaust da mit rein. Gora Bhavani, die kommt vielleicht für euch beide. Ja, man kann es jetzt ja so machen. Man liest die Frage und schreibt dann auf ein leeres Blatt. Ja, man liest die Frage bei seinem Nachbarn. Vergegenwärtige dir drei Personen, die dir ein inspirierendes Beispiel im Leben sind. Nicht, das tut man unter diese Zeile hin. Und dann fängt man an, auf dieser ersten Linie zu schreiben, notiere die Eigenschaften, die diese Personen haben und die dich inspirieren, es ihnen gleich zu tun. Ich möchte vielleicht gerne ein Beispiel geben. Eine Person, die mich interessiert, ist Heinrich. Die Eigenschaften von Heinrich sind, dass er absolut konsequent ist in seinem Leben. Das notiere ich dann. Nicht? Und so weiter. Und dann B, du musst von drei Personen am besten machen, dann B, schreibe eine dringende Frage nieder, die du diesen Personen stellen würdest, und dann versuch mal zu hören, was die für eine Antwort geben könnten. Bei dieser Übung, ich möchte das nochmal sagen, geht es nicht darum, ob es geht darum, das Ohr zu schärfen. Hören wir irgendwas? Können wir uns, kommt irgendwas? Was das dann ist, ist zunächst einmal egal. Ist nur eine Sensibilisierungsübung. Ja? Es geht uns darum, ein bisschen sensibler zu werden, auf eine mühsame Art und Weise. Es ist nicht das, bitte jetzt nicht denken, dass das, was ihr jetzt hört, dass die Vorstellung, die ihr habt, direkt Gottes Stimme ist. Es wird wahrscheinlich nicht so sein. Es wird vielleicht nur eure eigenen Gedanken zu dem Thema sein, eure eigene Intuition, wie ich sagte. Aber es soll eine Art Sensibilisierungsübung werden, die uns hilft, ein bisschen zu machen. Wir werden für diese Übung mal 15 Minuten anberäumen. Mal sehen, ob uns diese 15 Minuten reichen. Kundalata, du kannst jetzt Chaitanya Bhakti erklären, was diese Übung ist. Ne? Haben wir eigentlich noch Kugelschreiber hier?
Ja. Also, wer fehlt noch Kugelschreiber?
Mir. Wenn ihr Fragen habt dazu, könnt ihr so einfach zu mir kommen und mich fragen, wo ich hier bin. Dann darf ich euch bitte noch einen ganz kleinen Tipp geben, den ich, glaube ich, nicht so gut erklärt habe. Wenn ihr nachher dazu kommt, diese dringende Frage zu formulieren, die ihr dieser Person stellt, und euch dann versucht vorzustellen, was diese Person wohl euch antworten würde auf eure Frage. Dann schaut bitte noch einmal auf die Eigenschaften dieser Person, die euch inspirieren. Nicht, damit ihr die Person richtig vor Augen seht, in der Eigenschaft, die sie für euch eben als ein Vorbild machen. Das hilft dann sehr. Mhm. Ja, ja natürlich. Jeder Person stellt man eine andere Frage wahrscheinlich.
Aha, also drei verschiedene Fragen habe ich.
Ja, ja, drei. Nicht jeder, man stellt ja nicht jeder Person die gleiche dringende Frage. Es gibt Fragen, die ich an eine Person stellen würde und an eine andere nicht. Mhm. Also man kann richtig ganz tiefe Fragen stellen. Erlaubt euch mal auch die Fragen zu stellen, die euch interessieren, die aber vielleicht ja der Person, wenn ihr sie direkt treffen würdet, naja, jedenfalls nur mit vielen Erklärungen stellen würdet. Aber es muss eine dringende persönliche Frage sein, nicht? Nicht irgendwie mal irgendwas. Gut, dann würde ich sagen, was sind so eure Erfahrungen beim Aufschreiben dieser Übung? Könnt ihr irgendwas dazu sagen? Brenda Devi, was hast du so?
Ja, es ist, wenn man zu seinem eigenen Geist selber predigt.
Ja.
Man hat ja schon viel gehört, gerade von diesen Personen, die einem ja sehr lieb sein müssen, irgendwie, die man jetzt ausgesucht hat, die so ein Beispiel sind in diesem eigenen Leben. Man hat schon viel von ihnen gehört und ich stelle jetzt fest, das habe ich schon öfters gemacht, aber jetzt wieder, dass ich, wenn ich mich anstrenge, auch selber auf Schlussfolgerungen und Antworten kommen kann.
Ja.
Ohne jetzt.
Ja, also ohne sie direkt treffen zu müssen.
Ich
sehe,
dass ich schon Unterweisungen bekommen habe, die eigentlich Fragen beantworten, die ich jetzt
ja
habe.
Ja. Sehr, ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich möchte es nochmal wiederholen. Bei dieser Übung, so sagt Brinta Devi, sehe ich, dass ich schon so viel Kontakt zu diesen Personen habe und dass ich eigentlich im Grunde genommen weiß, was sie mir sagen. Ich könnte also selber darauf kommen. Das ist mir auch ganz stark so gegangen. Ich hatte Prabhupada hier aufgeschrieben. Ich habe diese Übung bewusst nicht gemacht, als ich sie aufgeschrieben habe. Ich habe sie mal vor Jahren kennengelernt bei einem Seminar in dem Londoner Tempel, wo ich zu Gast war, und habe es jetzt bewusst nicht gemacht und habe jetzt eine Frage, die mich jetzt ganz dringend bewegt, zu Prabhupada gestellt und habe so eine Antwort, die ich mir vorstelle, die Prabhupada geben würde. Und darf ich dich fragen, wo du diese Antworten jetzt so dir vorgestellt hast oder in Erinnerung gerufen hast, sagen wir mal so, fühlst du dich gut bei diesen Antworten, fühlst du dich schlecht bei diesen Antworten, fühlst du dich mittelmäßig bei diesen Antworten? Total gut sogar. Das ist mir actually auch so gegangen. Ich habe hier drei Fragen. Ich habe eine Person, habe ich mir mal erlaubt. Ich war früher, vielleicht ist das, soll ich das nicht preisgeben, aber ich war vorher ein bisschen beeindruckt von den Rolling Stones und habe jetzt mal eine Person genommen, die mich nicht mehr inspiriert, aber die mich sehr inspiriert hat damals, so aus dem Sarg der Mittelmäßigkeit auszubrechen, und habe eines dieser Bandmitglieder jetzt gefragt, tust du eigentlich das, was du im Augenblick noch tust, gerne, oder weil du einfach nur Geld dafür kriegst, oder weil du nicht anders kannst, weil es dein Image ist, oder ich kann nicht verstehen, wie du das noch mit Freude machen kannst. Kann ich dich fragen, machst du das mit Freude? Und die Antwort war sie, du, ich bin zu alt, ich komme da jetzt nicht mehr raus mehr. Du kommst zu spät mit. Also ich habe dann natürlich, ich habe zwei Personen, die mir sehr, ja, also darf ich mal fragen, wer hat diese Erfahrung, die wir eben gehört haben, dass man sich gut fühlt, diese Frage zu kriegen, eine Antwort zu kriegen. Wer hat die auch gemacht? Das ist interessant. Ja. doch die Mehrheit. Wenn man nicht diese Erfahrung, also wenn man nicht diese Erfahrung gemacht hat, kann man sich vielleicht fragen, ja, vielleicht hat es auch nicht so ganz geklappt. Möchte noch jemand ein Feedback dazu sagen? Wie ist es dir ergangen bei dieser Sache? Ja, du hattest dich.
Ich fühlte mich etwas komisch, als ob ich sehr indiskret bin, als ob ich dieser Person so nahe.
Ja.
Also ich praktisch ihre Antwort aus mir nehme.
Ja, ja. Ich fühlte mich indiskret, weil ich ja die Antwort, die sie gibt, mir fast anmaße wohl, die selber dann zu geben. Und so. Ja.
Dass ich dazu neige, je ferner eine Person ist, desto besser kann ich mich irgendwie lernen.
Ja. Ich habe festgestellt, je ferner eine Person ist, desto leichter kann ich mich ihr nähern. Mit so einer Frage, ja. Aha. Ja.
Also ich habe versucht, mich erstmal von den negativen Dingen zu befreien, die man ja auch überall so sieht. Und dann habe ich mich um die guten Eigenschaften und aufgrund von diesen Eigenschaften
ja.
Habe ich so die Antwort auf die Frage auch so sehen. Also das war auch für mich eine sehr positive, tiefe Erfahrung, dass ich hätte mir das auch selber, also weil das einfach so die Antwort auch ist, so würde diese Frage beantwortet werden, so aufgrund der Eigenschaften, die diese Person einfach verbindet.
Ja, weil man kennt sie ja, die Person und ihre Eigenschaften, und die wird dann so antworten, und du hast dich eben auf die positiven Eigenschaften fixiert und dann eine solche dementsprechende Antwort gekriegt.
Mhm. Was auch so Freundschaft, so die Freundschaft wirklich so hilft zu vertiefen.
Ja. Mhm. Ja.
Bei mir war es so, eine von den Personen ist eine Person, mit der ich bis jetzt nur ganz wenig Kontakt hatte, eigentlich nur dreimal, für jeweils nur ein, zwei Tage. Aber die eine Eigenschaft hat die mich also total fasziniert, die ich auch haben will. Und
ja.
Ich habe natürlich gefragt, wie machst du das?
Ja.
Und die Person war wirklich, ich hatte dann eben so ein Gefühl für die Person. Es war wirklich dann den Austausch da. Ich dachte, ich tausche mich mit der Person in den Moment außen, obwohl ich sie eigentlich überhaupt nicht kenne.
Ja.
Also
hier sagte ein Devotee, diese Person ist mir relativ unbekannt, also wir hatten nur dreimal etwas zu tun, aber eine Eigenschaft hat mich gleich so beeindruckt, dass ich natürlich gefragt habe, wie kann ich diese Eigenschaft auch entwickeln, und dann spürte ich plötzlich, obwohl die Person so dicht ist, eine Nähe. Gut, ich möchte nochmal sagen, weil ich es mit einer sehr spirituellen Zuhörerschaft zu tun habe, was immer diese Übung, der Grund, weswegen ich die Übung gemacht habe, ist nicht, weil ich denke, dass die Antworten, die wir jetzt gekriegt haben, die Antworten der Überseele ist. Oder weil ich denke, das ist eine mystische Kommunikation mit der Person. Es kann alles Mögliche sein, weswegen es, denn wir haben diese Frage hier parkiert, ja, ich habe sie rot gemacht und ich könnte sie auch noch ein bisschen unterstreichen für euch. Wir werden die nicht ignorieren. Das ist eine Zentralfrage. Das ist ein Leckerbissen, den wir uns für nachher aufbewahren. Das geht mir jetzt nur darum, ein paar Sensibilisierungsübungen zu machen. Nach meinem alten Satz, meistens sehen wir nicht, sondern übersehen. Meistens hören wir nicht zu, sondern hören dran vorbei. Es geht darum, ein bisschen mehr so wir anfangen, unsere Gaben zu schärfen, ein bisschen Empfänger zu werden. Aber das sind nur Anfangsbemühungen, die uns erstmal einfach nur sensibilisieren sollen, nicht? Ja, und die hilfreich sein sollen und so weiter. Jetzt komme ich zu dem vierten Punkt. Ich sehe, wir werden jetzt noch ungefähr 15 Minuten werde ich jetzt noch sprechen, dann werden wir eine Pause machen und dann werden wir uns zum letzten Mal für heute in diesem Format treffen. Wie und wann sich die innere Stimme melden kann. Hier möchte ich anfangen, indem ich euch einmal frage, wo habt ihr in eurem Leben schon einmal die Erfahrung gemacht, eine innere Stimme gehört zu haben. Wie war das? Wann war das? In welchen Umständen? Und so weiter. Bitte schaut nicht auf meine Notizen, denn dann werdet ihr die vielleicht wiederholen. Ja, Birgit?
Bei mir war es oft nicht dann, wenn ich mich hingesetzt habe und darauf gewartet habe, dass jetzt die Antwort kommt, sondern irgendwie so nebenbei oder zum Beispiel einmal, als ich kam im Bett, lag so ganz plötzlich oder ja, wirklich so nebenbei.
Ja.
Unerwartet.
Ja. Ja, Angela?
Ja, im Traum, dass ich. Ich hatte in einer Situation, wo ich irgendwie eine Antwort wusste, hatte ich einen Traum gebeten und da kam auch was und ich habe das auch gleich umgesetzt. Das war ein ganz gravierender Einschnitt in meinem Leben. Ich habe das auch nie bereut.
Aha. In einem Traum war es, als ich ein... Also das andere, erste war nebenbei, so als ich nicht damit gerechnet habe, als ich krank war und so weiter, kam dann plötzlich eine Klarheit zu mir. Eine andere Antwort war in einem Traum. Ich denke, dass ich das Mikrofon einfach umstelle und dann nicht wiederholen. Könnt ihr das vielleicht zur Angewohnheit machen, ein bisschen, also so laut genug zu sprechen? Man braucht da nicht laut zu sprechen, nur ein bisschen laut. Ich hatte dich gesehen, Nishinga Priya.
Vor wichtigen Entscheidungen, wenn man über irgendwas nachdenkt, da kommt manchmal plötzlich eine Antwort einfach.
Ja.
Und wenn man aufgibt und also man denkt zuerst, ja, ich kann das. An irgendeinem Punkt merkt man einfach, es geht nichts, kommt nichts, tut nicht und ja. Dann irgendwann kommt so, man jetzt gibt man auf.
Ja.
Und meistens dann in dem Moment kommt es, also wenn man sich dann eigentlich Krishna übergibt, wenn man selber merkt, dass man unfähig ist, schwach ist, oder dann greift Krishna ein.
Ja. Das ist so ähnlich wie auch Birgit sagt, dass man nicht mehr darum struggelt und jetzt muss es doch klappen und so weiter. Man gibt, und bei dir ist es so, du gibst dich dann einfach Krishna, jetzt musst du. Und dann kommt. Ja. Nita Gunamani.
Manchmal auch in Gesprächen mit Menschen, die einem sehr nahe sind.
Ja.
Wird das sehr deutlich manchmal.
Das kenne ich auch. Ja. Ja.
Beim Hören von Tapes und Lesen in den Schriften.
Ja, beim Hören von Tapes und Lesen in den Schriften. Es gab Goethes Mutter nebenbei gesagt, das zitiere ich sehr. Das habe ich von Satz Baruch Maharaj einmal gelesen. Goethes Mutter, wenn die nicht mehr wusste, was sie tun sollte, dann hat die einfach die Bibel aufgeschlagen. So mit einer prayerful, einer betenden Haltung und dann sehr oft war es denn. Ich kenne das in meinem Leben. Man weiß denn nicht und wie soll ich das jetzt verstehen, was gerade getan, geschehen ist und so weiter. Und dann irgendwie sagt ein dann, ach, guck, schlag einfach mal die Gita auf. Und sehr oft ist es denn, dass man so einen Schlüsselvers kriegt, der einem was eröffnet, sodass man dann weitergeht und dann die Antwort findet oder sogar auf die Antwort findet. Man sollte da aber sehr vorsichtig sein. Lass uns Krishna nicht so zum Diener machen, nicht? Jetzt komm mal an, so mit der richtigen Zitat, nicht? Und gib ihn mal ab, nicht? Ich habe ihn ja bestellt bei der Pizzeria der Antworten. Jetzt muss die Pizza kommen, nicht? Dann geht es nicht, aber, ja. Ja? Bitte?
Ganz am Anfang des Krishna-Bewusstseins bin ich kurz hintereinander mit drei Situationen konfrontiert worden, wo es um die regulierenden Prinzipien ging,
ja.
Die zu der Zeit nicht hielt. Und in diesen Situationen war ganz deutlich eine Stimme da. Also zuerst mal eine starke Verführung, also eine Möglichkeit, das zu tun. Und dann auf der anderen Seite die starke Stimme, die sagte, tut nicht.
Ja, dreimal hintereinander sogar. Ja, hintereinander. Das kommt nachher noch, ja toll. Ach, ja, schön, dann bin ich da nicht alleine mit meinem Punkt. Ich dachte schon. Ja, noch bald.
Ich habe auch gemerkt, wenn man alleine sich Zeit nimmt für sich und vielleicht so einen Spaziergang macht, alleine, dass ich so einen Schritt zurück mache, wie du gesagt hast, oder Abstand nimmt, weil habe auch erfahren gemacht, dass wenn man in so einer Gruppe lebt oder mit vielen Menschen zusammen lange Zeit, es kann auch passieren, dass man nicht selbstständig denkt. Und ich denke, das hilft auch, wenn man ein bisschen sich Zeit nimmt für sich.
Ja.
Dann kann man diese innere Stimme auch hören.
Ja.
Mir geht es oft so, dass ich dann merke, wenn ich nicht drauf höre, es geht dann schief.
Ja.
Das ist natürlich oft der Geist, der einfach sich auch meldet, man ignoriert ihn. Und zum Beispiel dann habe ich in der Küche unten mal Frühstück gekocht und dann musste ich die Gewürze rüber dran. Habe ich halt dann 5 Dosen genommen auf einmal und die Stimme sagt, genau, ist eine zu viel, da fällt eine runter und geht schon, ne? Und rums. Ja, ne? So Sachen. Da merkt man es dann.
Ich werde euch eine interessante Geschichte nachher noch erzählen, wenn man nicht drauf hört. Da gibt es eine klassische Geschichte, wo ihr euch total wieder erfinden werdet, aus der Bibel. Ja, ich hatte in dem hinteren, ja.
Also ich habe auch schon beim Kochen Antworten bekommen, also weil ich gar nicht damit gerechnet habe.
Ja.
Habe ich auch schon mal den Kochlöffel stecken gelassen und einfach hochgesprungen, weil mich so gefreut hat und war auch ganz intensiv. Und auch so, wenn ich mich hinsetze und bete, habe ich auch schon Antworten bekommen. Ja. Die Antworten sind dann manchmal auch schwierig. Es ist also nicht so, dass man, oder dass ich Antworten bekomme, die ich gerne hören möchte, sondern auch schwierige. Wo ich auch sage, nee, das kann ich nicht tun oder es ist mir zu kompliziert oder.
Ja.
Und dieses kommt dann immer wieder. Immer wieder.
Oh ja.
Immer wieder, bis ich es dann tue und es geht dann.
Toll. Aha. Danke. Aha. Ja.
Also es gibt verschiedene Situationen, wo es geht, wo sich meine Stimme, diese besondere Stimme meldet. Zum Beispiel, wenn ich entweder einen schwerwiegenden Fehler mache oder davor bin, einen schwerwiegenden Fehler zu machen. Oder auch eine ganz andere Situation, zum Beispiel, es gibt eine so eine Stelle in meinem Leben, da habe ich, das war so in der frühen Jugend, da habe ich einen Film gesehen. Und da hat ein Mensch so einen Satz gesagt und so, und der hat diesen Satz, der hat mir eigentlich den inneren Auftrag fürs Leben gegeben. Das konnte ich nie vergessen. Also es ist all die Jahre immer wieder, also man denkt nicht immer nur dran, leider, aber an entscheidenden Stellen taucht es immer wieder auf. Mhm.
Vielen herzlichen Dank. Frau Gopal, du vielleicht noch? Dann.
Also mir ist aufgefallen, wenn ich so immer so Japa-Chanten im Wald mache, dass also oft, wenn Ameisen über den Weg laufen und ich überhaupt nicht darauf achte, weil ich einfach irgendwie so vertieft bin, dass man auf einmal so guck jetzt mal nach unten. Und dann sehe ich auch Ameisen, muss man da ein bisschen so rundherum gehen, dass man da sie nicht so. Mhm. Das wäre also schon immer wieder vorgekommen.
Das
ist
natürlich,
ich
habe es auch übersehen. Ja, okay, gut. Also ihr habt, wenn ihr gesprochen habt, also mittendrin habe ich gedacht, ich müsste mir das eigentlich notieren, weil ich habe noch, genau, danke. Ich habe mir noch hier bei mir notiert, dass ein ganz traditioneller Weg, Antworten zu bekommen, bei den Dasheins, bei den Deities ist. Wenn man zu den Deities hingeht, mit einem richtigen Anliegen, dann kann man sehr oft etwas bekommen von denen. Die Deities sind eigentlich in dieser Welt da, oder Krishna ist in der Form der Deities in dieser Welt da, um, wie soll ich mich ausdrücken, auch die Gebete seiner Devotees zu empfangen und ihnen auch Antworten zu geben. Das ist ein wichtiger Faktor. Ich habe, glaube ich, Dashans noch ein bisschen getrennt, aber ich werde es jetzt schon mal machen. Dashan, und da habe ich meine Notizen woanders. Ich kann es euch nicht genau im Sanskrit sagen. Beim Dashan geht es um den Vorgang des Sehens. Und da gibt es zwei Personen dazu. Derjenige, der sieht, und derjenige, der gesehen wird. Und weil diese beiden die kommen, begegnen sich, das Lebewesen und Gott. Und durch diese Begegnung kann es vorkommen, dass der Devotee, der Gott begegnet auf dem Altar und zu ihm betet, auf eine spirituelle Ebene erhoben wird. Prabhupada bringt immer den Punkt, wenn ich Eisen nehme und das Eisen in Feuer hineintue, so wird durch den Kontakt mit dem Feuer das Eisen ebenfalls feurig werden. So kann ich, wenn ich mein Darshan nehme bei den Detis und mich wirklich fixiere auf die Detis, zu ihnen bete und so auf eine transformiert werden im Herzen und im transformierten Herzen dann Antworten empfangen. Unsere Schriften sind voll damit. Zum Beispiel ist das ganze Chaitanya Charitamrita, dieses große Werk über Chaitanya Mahaprabhu, zustande gekommen, weil der Autor ein Darshan genommen hat bei Madan Mohan, einem Deti in Vrindavan, und von dem Madan Mohan die Anweisung erhalten hat, dieses Buch über Chaitanya Mahaprabhu zu verfassen. Srila Prabhupada hat selber mit den Detis einen interessanten Austausch gepflegt, der mich zum Beispiel dazu gebracht hat, mich schneller fürs Krishna-Bewusstsein zu entscheiden. Ich war damals in der Küche des Londoner Tempels angestellt, also angestellt heißt nicht, dass man da Geld für bekam, sondern ich hatte Service da, aber weil ich so sehr an meine Vergangenheit gedacht habe und mich gefragt habe, kann ich überhaupt ein Devotee werden, sollte ich überhaupt ein Devotee werden, habe ich sehr ungenau meinen Service ausgeführt. Ich habe die Töpfe nicht richtig sauber gewaschen. Und so hat der von Krishna diese Altarplates. Und so hat der Koch immer auf unsaubere Teller die neuen Speisen raufgetan. Das hat er nicht gesehen, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, das war so eine Hektik in der kleinen Londoner Küche. Die war ja nicht so eingerichtet wie unsere Superküche in Goloka Dham. Alles zu eng, dunkel, und die elektrische Versorgung ist immer durchgeknallt. Also die haben manchmal bei Kerzenlicht gekocht und die waren also notorisch zu spät, also in der letzten Minute. Und dann kam so von mir so das Plate, ich war auch immer gerade erst fertig, und dann gib her und tum 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 tum, und war es dann rein und jetzt damit das Jahr rechtzeitig auf dem Altar ist. Und Prabhupada hat eines Tages den Tempelpräsidenten geholt und gesagt, Krishna hätte ihm gesagt, seine Plates werden nicht richtig sauber gewaschen. Und dass es doch schöner wäre, das sauber zu waschen, weil der Geschmack intensiver ist und besser. Und Prabhupada hat gesagt, also ihr müsst schon die Plates richtig sauber waschen. Und der Tempelpräsident kam dann zurück in die Küche. Es war gerade wie, ich weiß nicht, war da Elektrizitätsausfall oder so. Es war wieder gerade so, alles in der letzten Minute. Das kommt auch bei uns in Goloka Dham vor. Das ist eine Natur. Bei der Deity-Verehrung sollte man auf Pünktlichkeit achten, wenn man das so in dem Tempelstandard macht. Und der Tempelpräsident sagt, Prabhupada hat mir gesagt, die Plates sind nicht richtig gewaschen. Und ich war gerade so wieder, soll ich zur Schule gehen? Soll ich Musikstar werden? Und dies und das. Und Brahmachari-Leben, ist das genau richtig? Oder soll ich lieber gleich Sannyas annehmen? Und so waren also tausend Überlegungen da gleichzeitig und ein ganz unkonzentriertes Pottwaschen. Nicht? Und die Plots werden nicht richtig gewaschen, hat der Tempelpräsident gebracht. Oh, was? Und ich habe dann einfach sehr viel Vertrauen gekriegt in den Prozess, wie ein reiner Gottgeweihter Darshan nimmt. Aber wir sind wahrscheinlich nicht alle wir sind nicht auf der Stufe vom Prabhupada, nehme ich mal an. Schon auch bei uns kann Darshan etwas machen. Ich möchte euch eine kleine Frage stellen. Was haben Radha Madan Mohan heute für Kleidung an? Was ist die vorherrschende Farbe? Ich möchte euch mal bitten, ein bisschen auf der Sensibilitätsebene zu sein und da in jeden Tag hineinzugehen mit der Erwartung, dass die Ereignisse dieses Tages eine ganz persönliche Botschaft für dich enthalten kann. Dass man aus der Natur, die sich ja unter der Führung des Herrn bewegt, wie wir gelernt haben, vielleicht etwas lernen kann. Es gibt viele, viele, es gibt ein Beispiel dafür, das Beispiel vom Avadhuta Brahmana aus dem 11. Kanto des Srimad Bhagavatams, der geht durch die Natur und lernt von allem. Er kriegt von allen seine Lektion. Der lernt, der sieht zum Beispiel zwei Falken sich erbittert streiten. Die Federn fliegen durch die Luft. Und schließlich lässt der eine Falke, das Stück Fleisch, was er gerade ergattert hat, los. Und der andere Falke sieht das, stürzt sich auf das Fleischstückchen und der Zwist ist gelöst. Und er lernt daraus. Man muss loslassen, um frei von Zank zu werden und Unannehmlichkeiten. Und das Kapitel ist voll mit diesen Dingen. Außen wie innen. Was könnte eine Synchronizität sein, die uns etwas lehrt? Sehr oft sind es persönliche Krisen. Ich habe hier mir aufgeschrieben, wie die Schriftstellerin Gretel Ehrlich einmal von einem Blitz getroffen wurde und dann am Krankenbett von einem japanischen Mönch besucht wurde. Und der japanische Mönch sagte zu ihr, du warst immer so stark gewesen. Nun ist es an der Zeit, für dich zu lernen, schwach zu sein. Mhm. Schön, ne? Da können wir was lernen, wenn wir plötzlich von einer Krankheit heimgesucht werden. Vielleicht in unserem Rückgrat, das Rückgrat macht uns unfehlhaft. Vielleicht sollen wir stoppen in unserem Leben und neu anfangen oder anders anfangen. Hm? Ja. Es kann auch vorkommen, dass so etwas geschieht in einem Traum, der sich ständig wiederholt. Ich glaube, dass einer von euch das auch sagte. Man träumt etwas. Es hat etwas Bestimmtes zu bedeuten. Also da gibt es viele Beispiele aus der Traumforschung. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ja, dass ich jetzt ich wollte euch ein Beispiel geben, aber das sind alles solche eher für euch uninteressanten persönlichen Dinge, die mir was sagen, aber die nicht unbedingt einem anderen denn das Gleiche sagen und logisch sind. Deswegen denke ich nicht unbedingt, dass es, ich glaube, ihr wisst, oder sehr oft können wir auch was merken an unserem physischen Körper, wenn wir einen Schmerz im Nacken haben. Das ist eine ganz häufig auftretende Sache. Das kann sehr oft bedeuten, dass man sich zu viel vorgenommen hat. Es gibt richtig einen Bereich, sogar ein Buch, was gut funktionieren soll, wo man an bestimmten körperlichen Beschwerden, die man hat, merkt, dass man was verkehrt macht und die einem denn etwas sagen. Und wenn man dann sich ganz und gar anders einstellt in seinem Leben und ganz und gar anders handelt, dann gehen die Schmerzen weg. Mir wurde so ein Buch einmal gegeben. Ich muss sagen, bei mir hat es nicht so funktioniert, wie ich das mir erhofft hatte. Aber ich habe gehört, bei vielen soll es sehr gut funktionieren. Dass man einfach darauf hingewiesen wird, von außen, was innen bei uns zu berichtigen ist. Manchmal gibt es aber auch interessante Träume, wo uns der spirituelle Meister, wo uns Prabhupada erscheint. Und ich habe hier ein Brief von Prabhupada vorgeschrieben. Prabhupada hatte einmal einen Schüler, der versuchte, einen Tempel in Tokio zu öffnen. Und Prabhupada hatte dann einen Traum von diesem Schüler und schrieb dem Schüler danach, "Actually, I was thinking of you from London and by the grace of Sri Krishna, my anxiety was television to you in your dream." Meine Sorgen um dich hast du in deinem Traum wahrgenommen, sagt Srila Prabhupada. Wenn uns also eine spirituelle Persönlichkeit in unserem Traum erscheint und uns etwas sagt, lasst uns nicht einfach weiterwalzen, nicht, sondern lasst uns darauf achten. Lasst uns das als etwas akzeptieren, wie wir etwas lernen können. Sehr oft kommen auch diese Dinge, die uns, wo uns von außen etwas nach innen kommuniziert wird, vor, wenn man in einem Vortrag sitzt, wo plötzlich der Vortrag ist so für uns eine Mischung zwischen unrelevant, langweilig und provozierend, weil er unsere Gedanken doch herausfordert. Sagen wir mal so einen Vortrag. Und plötzlich mittendrin in der Flut von Informationen ist ein Punkt, boah, das ist ja genau jetzt für mich, was ist denn jetzt los? Und man guckt den Vorlesenden fast an und ballt die Hände, woher wusstest du denn das? Und der arme Vorlesende, der was denn, ich habe doch nur den Buch erklärt, nicht? Der weiß davon. Das ist sehr oft so. Das geht mir also regelmäßig so, wenn ich Vorlesungen von Prabhupada höre. Also regelmäßig. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, mittags oft eine Kassette reinzutun und sitze dann so, mittags ist auch manchmal eine private Zeit, wo man endlich mal ein bisschen abspannt und muss sagen, manchmal sagt ein Prabhupada was und dann, oh, der Kittri ist zu heiß, dann denkt man was anderes. Manchmal, ach, jetzt muss ich doch mal, was sagt ein Prabhupada? Jetzt ist man bei Gedanken wieder bei Prabhupada. Und dann geht es so, dass, ja, man hört wieder, man hat was gehört und dann denkt man darüber nach und Prabhupada geht aber weiter. Und plötzlich merkt man, huch, ich bin ja in meinen eigenen Gedanken und gar nicht mehr bei der Vorlesung. Und dann plötzlich sagt Srila Prabhupada irgendein Satz. Und das geht ins Herz, als würde man dort ein Benzinlager entzünden und man wundert sich, oh ja, gut, und dann kann man überhaupt nicht, den muss man eigentlich ausstellen, weil dann kann man überhaupt nichts mehr denken, nur noch über den Punkt. So, das ist ein bisschen überzeichnet, das, was, glaube ich, alle von uns schon erkannt haben. Das sollte man nicht ignorieren. Wenn immer wieder, und man sollte auch sehen, was ist es, was mich immer wieder auf diese Weise anspricht? Was ist immer wieder da, was mich entfacht, was mich besonders anspricht? Und wir sollten dann daraus etwas, eine Lehre ziehen und nicht einfach weiter walzen. Das kann auch vorkommen in einer Konversation. Manchmal kann es vorkommen, dass wir, habe ich mir hier notiert, mit Personen und einer Situation im Leben immer wieder in eine Art von Reibungsbeziehung kommen. Reibung ist eigentlich dann da, wenn sich eine Veränderung anbahnen will. Man merkt, man kann nicht mehr so weiter miteinander umgehen. Man reibt sich aneinander. Wir müssen einen neuen Modus finden, eine neue Art, wie wir im Leben da durchgehen. Wir sollten nicht das ignorieren und einfach weiterwalzen, wenn wir das sehen, sondern uns überlegen, was ich tun kann. Manchmal ist es auch so, dass man ein Treffen hat mit einem ganz fremden Menschen, das einen auf seltsame Art und Weise berührt. Oder es gibt eine ganz schwere Herausforderung im Leben, der man sich stellen muss. Ich habe ein Beispiel von einem Lied, was mich so sehr anspricht. Aber ich habe jetzt versucht, eben das zu finden und das ging dann nicht mehr. Es gab diesen Theologen Dietrich Bonhoeffer. Wer hat von euch von ihm schon gehört? Oh ja, der ist ganz gut. Der wurde inhaftiert von den Nazis. Wurde er eigentlich auch schweren Torturen ausgesetzt? Nicht verhört wohl, nicht? Aber nicht persönlich gequält, also nicht körperlich gequält. Ach, der ist sogar im KZ gestorben.
Er hat also allen Leuten, mit denen er inhaftiert war, zu denen gepredigt und hat selbst auch ein Tagebuch geführt.
Ja.
Und also ich habe einen Vers von ihm über mir im Flur hängen, der hat mich immer sehr berührt.
Ja.
Er zum Beispiel in diesem Tagebuch hat das Gefühl, dass er umgebracht wird, und hat er geschrieben, von guten Mächten. Guten
ja, wollte ich gerade zitieren.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz bestimmt an jedem neuen Tag.
Super. Das habe ich gesucht. Und das kann man auch singen, oder? Ja, 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 ja. Von guten Mächten wunderbar geboren.
Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Und ganz bestimmt an jedem neuen Tag.
Danke, vielen Dank. Ja, also der kam in eine ganz schwere Herausforderung, in eine wirkliche, ja, lebensbedrohende Krise, die ihm auch das Leben dann genommen hat, und hat dann in dieser Situation dieses schöne und sehr er hat wirklich einen Glaubenssprung gemacht. Er hat gesagt, ich bin geborgen von guten Händen. Er hat da was erlebt. Ne? Krisen können sehr, sehr oft uns, wir sollten sie nicht ignorieren und einfach weiterwalzen in unserem Leben, sondern da vielleicht drauf achten, und dann kann ein Durchbruch geschehen und wir können so ein Lied singen, was ja wirklich, also wirklich erstaunlich ist. Ich habe mir noch als letzte Synchronizität als ein Beispiel aufgeschrieben, ein seltsamer Zwischenfall, der einen eigentümlich berührt. Und ich muss euch von einer solchen Begebenheit erzählen. Ich war Übersetzer gewesen von Srila Prabhupadas Büchern auf Schloss Rettershof. Und es war ein bisschen anstrengend, weil ich ein so junger, kreativer Geist damals war. Und immer so für 10 Stunden zu sitzen und nur Schreibarbeit zu machen. Ich glaube, Gaurav Shiromani kennt das auch, der Kurse entwickelt. Das geht für eine gewisse Zeit, aber da muss man einfach mal raus. Das platzt, man platzt so. Nicht? Und ich hatte das für mehrere Jahre gemacht. Und sah dann plötzlich vor meinem Fenster Katzen kämpfen, aber richtig aufs Ganze gehen, also richtig, richtig schwer sich in Bedrängnis bringen. Ich hatte zu der Zeit viele Spannungen in mir, die entstanden waren, weil ich, glaube ich, ich hatte mich zu lange für 2 Jahre oder 3 Jahre wirklich in die Kandare genommen und sehr, sehr viel Disziplin auferlegt und sah denn das. Und zu der Zeit hatte ich eine bestimmte Lebensfrage, die sehr in mir bohrte, die sehr mit Spannung in mir bohrte, die nach einer Lösung suchte. Es war eine Frage, die ich hier, die ist zu persönlich und ich bin zu schüchtern, sie hier zu sagen, aber es war eine Frage, die wirklich meine ganze Aufmerksamkeit aufsauchte. Und als ich dann diesen Katzenkampf dort sah, kam mir auf diese Art und Weise eine Art von Antwort zutage, die mich dann entschlossen, wo ich mich dann entschlossen habe, von einer bestimmten Idee, die ich hatte, abzulassen, weil ich spürte, das würde zu Kampf und Vernichtung führen und nicht gut sein für die Menschen und nicht gut sein für mich. Ich sah praktisch da eine Botschaft, wenn du die Idee, die du jetzt in dieser Spannung geboren hast, in die Tatsache umsetzt, dann wärst du in einer solchen Situation wie der da, also nicht ganz so schlimm, aber von der Erfahrungsqualität landen. Und ich habe da schon gewusst, ich werde das einfach beachten und nicht einfach weiter walzen drüber hinweg. Nicht? Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich immer wieder eine bestimmte Formulierung gewählt habe. Beachtet es und mach dies und das nicht weiter. Also weiter falzen, habe ich gesagt. Ich habe bewusst heute diesen etwas legeren Ausdruck gewählt, weil in dem Augenblick, wo wir nicht sensibel werden und einfach durch diese zarten Pflanzen, die in unserem Erlebnisgarten wachsen, hinweggehen, können wir fast kein anderes Wort finden als den Vergleich der Walze, die natürliches Leben, was entsteht, und was uns einen Hinweis geben will, einfach zugunsten einer Teerstraße überwälzt oder für irgendwas. Es ist wichtig, dass wir, wenn wir anfangen wollen, Krishna, also die höhere Verbindung zu Krishna zu verspüren, mal nicht so sein, dass wir sagen, ich achte nur auf das, was Gott mir in einer persönlichen Botschaft von oben gibt, wo die Hand aus den Wolken kommt, mit einem Brief und versiegelt, oder eine Erfahrung in Vrindavan, wo Krishna flötenspielend aus den Büschen von Vrindavan tritt, oder so etwas. Es ist wichtig, dass wir anfangen, demütig und bescheiden zu gucken und zu fragen, indem wir auch in die Natur hineinschauen, in den Lauf der Natur hineinschauen, die sich ja unter göttlicher Führung bewegt. Wir werden bestimmt einige Dinge finden können und Antworten finden können. Etwas, was wir von allen Heiligen lernen, die das machen. Den Brahmana, der aus dem Buch der Natur göttliche Unterweisung gelesen hat, im 11. Kanto, der ist ein Beispiel. Srila Prabhupada, der immer wieder darauf hingewiesen hat, wer könnte sagen, es gibt keinen Gott, er ist der Geschmack im Wasser. Hast du schon mal Wasser getrunken? Sagte er zu den Atheisten. Dann hast du eine Gotteserfahrung gemacht. Nicht? Es ist wichtig, dass wir ein bisschen uns sensibilisieren und nicht einfach in unseren alten Wegen, und jetzt würde ich es endlich in einem vornehmen Wort sagen, in unseren alten, unsensiblen Wegen weitergehen. Gut, damit haben wir total pünktlich diesen Teil des Seminars beendet. Seht, das ist eine Synchronizität. Ich bin hier angekommen, Katzen unter meinem Fenster steht hier, und dann ist hier blau. Jetzt geht's weiter mit der Meditationsübung, Kontaktaufnahme mit der Überseele. Es ist pünktlich. Ich bin beeindruckt. Das war jetzt schön. Vielen herzlichen Dank, möchte ich hier noch sagen, ganz persönlich. Ich möchte so ein bisschen aus der Rolle des Seminargebers raustreten. Ich bin sehr inspiriert, mit euch dieses Seminar zu gehen. Ihr seid meine erste Gruppe, mit denen ich das mache. Ich werde in der Schweiz das nochmal geben, auf der Alm, und lerne sehr viel bei diesem ersten Durchlauf. Ja, ich kriege schon eine Idee für ein anderes Seminar, während ich das spreche. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag heute. Wir haben ein fantastisches Sonntagsfest mit Bhajans, und mal sehen, was sich durch die Karte einfallen lässt. Und um 19.30 Uhr, ich möchte mich nicht zu sehr wiederholen, freue ich mich sehr, euch zu sehen, hier in diesem Raum. Wir werden dazu vielleicht, es wäre gut, wenn jetzt gleich, wenn wir jetzt aufstehen, schon ein paar Devotees die Stühle alle nach hinten stellen können. Vielleicht möchtet ihr noch ein bisschen hier sitzen. Sagen wir, wenn wir vielleicht eine Gruppe haben, zwei Devotees, wer würde das machen? Um 3 Uhr können sich vielleicht 2 finden, Chaitanya Bhakti und Nishinga Priya. Das werdet ihr schon schaffen. Oder du suchst dir, falls Nishinga Priya noch spricht, jemanden, die einfach nach hinten tun. Und dann wäre es gut, wenn du vielleicht sogar das organisieren könntest. Du kannst ja die Devotees dann bitten, dir zu helfen. Einfach hier so schöne Sitzkisten dann aufzubauen. Das können wir aber erst machen, wenn wir die Artik haben, also gemacht haben um 19 Uhr. Ich bin nämlich hoch. Ja, am besten ihr nehmt euch alle ein Kissen mit hoch, das ist das Beste. Weil wir werden auf dem Boden sitzend meditieren. Wartet mal, Ja, dann haben wir gerade getanzt und sind Stühle sind gut, wenn man so den ganzen Tag so sitzt, dass man sich sitzt. Aber für so Meditieren, man kommt besser rein, wenn die Wirbelsäule richtig so steht und so weiter. Ja, das wird interessant werden. Also das werdet ihr noch euren Kindeskindern erzählen. Aber keine Angst, also es wird ganz gesittet und schön sein. Ja. Gut, also, Hare Krishna. So, ich denke, wir sind alle eingetroffen. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen diesen Abend noch gemeinsam zu einer Meditationsreise aufbrechen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine sehr schöne spirituelle Übung werden wird. Ich möchte euch aber gerne inspirieren. Oh, hier ist unser Aufnahmestudio. Ich möchte euch inspirieren, es wird natürlich so gut werden, wie es euch gelingt, dann hereinzukommen in diese Übung. Eine Meditationsreise ist in gewisser Weise, sagen wir mal, wenn man das so gemeinsam macht mit vielen Leuten, etwas, wo viel Platz für die eigene Kreativität gegeben wird. Viele Menschen, die eine geführte Meditationsreise machen, sind manchmal nicht so ganz glücklich damit, weil sie das Gefühl haben, dass der die Meditationsreise anführt, zu viel vorgibt, zu viel bestimmt, zu viel vielleicht etwas offeriert, eine Landschaft offeriert oder eine Erlebniswelt offeriert, in der man sich unter Umständen gar nicht gleich heimelt oder gleich wohlfühlt, weil man ganz von anderer Natur ist. Bei der Meditationsreise, die ich gerne mit euch gerne anbiete, ist es so, dass ich versuche, auf diese meines Erachtens berechtigte Kritik einzugehen. Ich habe es deswegen so gemacht, dass in dieser Meditationsreise viel Platz zur Eigengestaltung und zur eigenen Reise ist, zu deiner eigenen Reise. Du musst ja deinen eigenen Berg Kailash finden oder dein eigenes Vrindavan. Sicherlich kannst du zum Berg Kailash hinpilgern oder nach Vrindavan hinpilgern und das ist gut. Erleben muss ein eigenes Erleben sein. Ich möchte deswegen bitten, wenn ihr dann mit mir auf eine Reise geht, das wird ungefähr für eine halbe Stunde dauern, dass ihr ordentlich losreist, individuell mit dem Gepäck der eigenen Gestaltungsfreiheit ausgerüstet. Und ich hoffe, dass ich da meine Aufgabe danach gut mache. Ich dachte, dass wir, bevor wir auf die Reise gehen, uns ein bisschen einstimmen, indem wir gemeinsam das Hare Krishna Mahamantra chanten. Ich möchte auch unsere Devotees begrüßen, oh, bevor ich anfange. Damit, und dann gehen wir gleich rein in die Reise. Möchte ich euch bitten, ich sehe ein paar. Nee, wir sind in unserem Projekt nicht spirituell so neugierig, dass wir das nicht aushalten können, wenn etwas ist. Und dann, ich sehe nur einen neuen Devotee dabei, der nicht beim Seminar teilgenommen hat. Ich sage es dann aber nochmal für alle von uns. Dies ist eine Reise oder dies ist eine Bemühung, mit der ich nicht versuche zu sagen, so kann man die Überseele kontaktieren. In dem, was ich heute Mittag gesagt habe, was ich morgen früh bis morgen Mittag sagen will, da gebe ich so shastrische Hilfestellungen, wie man in Kontakt mit der Überseele treten kann. Also, ja, wir haben heute einige gehört, untermalt von den Schriften. Mit dieser Meditationsreise, stelle ich nicht auf die gleiche Ebene wie die Unterweisung der Heiligen Schriften. Mit dieser Meditationsreise möchte ich nur eines tun, diese Sensibilität oder sagen wir mal den Spürsinn in uns zu schärfen. Den Spürsinn und die Sensibilität, die wir auf alle Fälle brauchen, um Krishna bewusst zu werden oder die mentale Kultur des Krishna Bewusstseins zu machen, diese innere Sache. Ich möchte sage das deswegen, weil ich von vornherein gerne meine Absicht ganz deutlich machen möchte. Es ist eine Übung zur Sensibilisierung, die uns vielleicht helfen soll, ein bisschen nachdenklicher ans Leben heranzugehen. Es ist kein Ersatz für eine spirituelle Praxis. Ich würde nicht vorschlagen, dass wir jeden Tag die Meditationsreise wiederholen, die ich hier mache, obwohl ich schon gehört habe, dass im Ausland meine Meditationsreisen eine Art Modeerscheinung geworden sind. Also dieses Wort ist oft kopiert worden. Ich habe eine ähnliche Reise in Radadesh gemacht. Und Gottbrüder wie Satsvarup Maharaj haben gesagt, oder Lokanath Maharaj, wir sind auf Tape mit dir auf Meditationsreise gegangen. Das war perfekt. Ich war immer ein bisschen rot geworden dann. Ja, es ist ein bisschen eine Sensibilisierungsübung. Es ist, ich soll uns sensibilisieren. Nicht mehr und nicht weniger. Zunächst einmal möchte ich euch bitten, euch so bequem wie möglich hinzusetzen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich einige von euch vielleicht nicht bequem fühlen, wenn sie für eine halbe Stunde in dieser sitzenden Haltung verweilen. Es ist nämlich gut, wenn wir diese Übung so machen, dass wir möglichst an einem Platz bleiben. Wenn ihr das Gefühl habt, dass eine halbe Stunde so im Schneidersitz zu sitzen nach einem recht anstrengenden und vielleicht auch ereignisreichen Tag nicht so gut ist, wir haben Stühle dort und ihr könnt euch genauso gut auf die Stühle setzen. Also es ist nicht so, dass man nur im Schneidersitz meditieren kann. Es kommt eigentlich darauf an, dass man sich in eine möglichst bequeme Haltung hineinbegibt. Gut. Wenn ihr wollt, könnt ihr vielleicht noch ein bisschen uns auflockern. Also ihr könntet noch weiter nach vorne kommen. Aber oder seid ihr dicht genug? Also es ist manchmal ganz gut, wenn man nicht so dicht an einem Fleck ist. Ja. Aber wenn ihr euch wohlfühlt, gut. Warte mal. Jetzt möchte ich noch ganz kurz sehen, am besten du lässt das Fenster, oh ja, wenn es dich nicht stört, aber das ist nicht gut, dass du zwischendurch dann vielleicht, wenn es so gut ist, vielleicht ankippen. Schließ die Karte. Du kannst ja so sehen, wenn irgendwelche Devotees da sind, die irgendwelche Bedürfnisse haben und an der Tür ungeduldig kratzen oder irgendwie, dass du dich um die kümmerst. Ne?
Soll ich zur Tür sitzen?
Nein, musst ja hier sein, um das laut genug zu machen. Ram Gopal, könntest du vielleicht das Telefon abhängen? Ist schon abgehängt? Ja, gut. Wäre vielleicht eine gute Idee. Es ist so, dass wir einfach versuchen wollen, eine ganz und gar ungestörte Atmosphäre zu haben. Dann müssen wir, ja. Ach, ich freue mich total drauf. Also ich wünsche euch eine so schöne Reise wie noch nie zuvor. Ja, wir schreiben da noch was auf. Schön. Bei dieser Meditationsreise handelt sich für manche von euch vielleicht, das muss ich auch immer sagen, in Devotee-Kreisen um eine etwas ungewohnte Übung, weil ihr einfach das noch nicht so gemacht habt. Seid einfach mutig, aufs Ungewohnte euch einzulassen. Es kann in jedem Fall nur eine schöne spirituelle Erfahrung sein. Ich habe diese Meditationsreise in ähnlicher Form bereits in Radadesh und da ist das dann über die ganze Welt kopiert worden und auch in der Schweiz gemacht. Ich glaube, dass ich bei dem Seminar der Tempel des Herzens hier in Goloka Dham auch diese Meditationsreise angeboten habe. Es war jedoch so, dass nicht sehr viele daran teilnehmen konnten, weil wir das ja am Festival gemacht hatten und da war also beides da. Setze dich ganz bequem hin. Möglichst mit aufrechter Wirbelsäule. Lasse deine Augen sanft zufallen und fühle in deinen Körper hinein. Prüfe, ob deine Haltung angenehm ist. Vielleicht möchtest du dich noch ein bisschen zurechtrücken. Atme tief aus. Vielleicht mit einem erleichternden Schnaufer. Und mit dem ausströmenden Atem lass auch die Erlebnisse des Tages hinter dir. Du wirst spüren, wie sich die Lungen von ganz allein mit frischer Luft füllen. Mache ein paar tiefe Atemzüge. Dein Atem wie eine Welle. Eine Welle, die den Strand hinaufläuft und sich wieder ins Meer zurückzieht. Wiederkehrend, gleichmäßig. Mühelos. Ein, ausatmen, wie Wellen, die den Strand hinaufläufen und wieder ins Meer zurückfließen. Mühelos. Lenke deine Aufmerksamkeit nach innen. Beobachte deinen Atem. Er ist dein Freund. Überall hin begleitet er dich. Selbst beim Schlafen ist er mit dir. Lass ihn fließen und schau, dass du ihn ruhig und gelassen werden lässt. Tief, nicht erzwungen tief, aber tief. Ruhig und gelassen. Jetzt fühle deine Füße. Von den Zehenspitzen bis zur Ferse. Entspanne deine Füße.